Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es gibt Brücken, liebe Gemeinde, Brücken, die über tiefe Abgründe hinwegführen. Beim Autofahren überqueren wir leichthin manchmal auf Brücken, Schluchten, Täler und Flüsse. Wir bemerken kaum, dass wir uns scheinbar schwerelos über gewagte Architektur hinwegbewegen. Diese mentale Leichtigkeit beim Brückenfahren hat mit dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua allerdings einen Einschnitt bekommen. Jetzt ist das Misstrauen von vielen erwacht, die täglich schnell von A nach B müssen und auf das Überqueren von einer oder mehreren Brücken angewiesen sind. Es wird noch lange dauern, zu klären, wer ist schuld an dieser Katastrophe. Ja, es gibt Brücken, die über tiefe Abgründe hinwegführen. Brücken über Schluchten, Täler und Flüsse. Und dann sind da auch die ganz anderen Brücken, die ebenfalls lebensnotwendig sind, die aber kein Architekt mit Stein und Stahl gebaut hat. Ich meine die Brücken von Mensch zu Mensch, von mir zu dir, von ihnen zu ihren Kindern, zu ihrem Partner, zu ihrer Partnerin, von uns hier zu den anderen dort. Auch sie müssen manchmal schwindelnde Abgründe überbrücken, diese Beziehungsbrücken. Täler des Unverständnisses, Flüsse des Argwohns, Schluchten der Abneigung. Wer hier als Architekt beim Brückenbau arbeitet, der muss ganz schön schwindelfrei sein. Ein Blick in die Tiefen der menschlich allzu menschlichen Befindlichkeiten, der kann nämlich ernsthaft verstören. Zumal auch hier Katastrophen geschehen. Sie erleben das vielleicht auch mit Schrecken in Ihrem Freundeskreis oder gar in Ihrer Familie. Da stürzen manchmal Brücken ein, von denen man glaubte, das hält, das trägt. Aus Freunden werden Menschen, die einander fremd und feindlich gegenüberstehen. Und auch bei diesen Katastrophen stellt sich die Frage, wie konnte das passieren? Unser Predigttext hält sich nicht lange mit grübelnden Fragen auf. Wir haben ihn eben gehört, die fantastische Geschichte des Petrus. Die fantastische Geschichte von einem, der gerade abgestürzt ist. Ja, wunderbarerweise bleiben wir in dieser Geschichte nicht am Abgrund stehen. Wir nehmen teil an einer Rettung, die Weltgeschichte geformt hat. Aber eins nach dem anderen, sonst wird uns noch schwindelig auf einer Brücke, die wir erst klar erkennen müssen. Denn zunächst schauen wir erschreckt in das Dunkel einer aussichtslosen Situation. Da wird ein Mensch entsorgt, so wie Diktatoren und Unrechtsregime bis heute unliebsame Menschen entsorgen, verhaften, wegsperren, mundtot machen. Was weg ist, ist weg. Wer denkt heute noch an den jungen Saudi-Araber Raif Badawi, der sich für Religionsfreiheit in Saudi-Arabien engagiert hat? Wer hat sie vor Augen? Die vielen, vielen politischen Gefangenen in Russland, in Nigeria, im Kongo, in der arabischen Welt. Was weg ist, ist weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. So ist das, so denken sich jedenfalls die Römer. Und so war das auch zu ihrer Zeit, als sie ihre Brücken bauten. Sie hatten die Macht, sie hatten wirklich die Macht, zu bauen und einzureißen, zu pflanzen und zu vernichten. Da lässt König Herodes Agrippa in Jerusalem einfach ein paar Stützen aus der jungen Christengemeinde verhaften. Jakobus, der Ältere, wird sofort hingerichtet. Und das war offenbar ein geschickter Schachzug des Herodes, der Anerkennung fand. Warum also nicht einen weiteren der unbequemen Christen verhaften? Jetzt trifft es Petrus. Kurz vor dem Passafest, man nimmt an etwa im Jahr 40 nach Christus, wird auch Petrus inhaftiert. Bemerkenswert aber die Anzahl seiner Bewacher. 4 Abteilungen mit je 4 Soldaten sind abgestellt, um ihn zu bewachen. Und das nicht etwa, weil Petrus ein Rambo-Typ, ein Arnold Schwarzenegger der Antike war. Es lag weniger an der Macht des Apostels, dass Herodes auf Nummer sicher gehen wollte. Eher lag es an dem, na sagen wir mal, Unfassbaren, das seit dem Auftreten dieses Wanderpredigers passierte. Ja, da grübelte selbst ein Herodes Agrippa. Da geschahen Wunder und Zeichen, die selbst seinen kühlen Kopf irritierten. Ein Hingerichteter verschwindet plötzlich. Man sagt, das Grab war leer. Und davor hatten auch römische Soldaten gewacht. Und dann die Freundinnen und Freunde dieses Gekreuzigten. Sie trauern nicht über seinen Tod. Nein, sie kommen täglich zusammen. Sie feiern, sie lachen, sie erzählen, er sei in ihrer Mitte. Ja, wer spinnt denn hier eigentlich? Und selbst ernstzunehmende Menschen seiner Umgebung, Römer, Cornelius zum Beispiel, er spricht von Heilung. Nein, das muss aufhören, denkt der Staatsmann Herodes Agrippa, und weil sich Römer mit dem Brückenbau auskennen, bringt er im Handumdrehen diesen weiteren wichtigen Pfeiler zum Einsturz, Petrus. Mit seiner Vernichtung wird auch der Rest dieser kläglichen Brücke stürzen, denkt er, die Gott und Christen verbindet. Denn irgendeine himmlische Macht muss da ja wohl für sie wirken. Aber dann, mit dem Fall auch dieser Säule, ist die Ordnung der römischen Welt bald wiederhergestellt. So denkt er. Denn wir sind doch die Brückenbauer, die Macher, denkt der Staatsmann. Wir bestimmen, was verbunden wird und wo die Trennungslinien verlaufen. Divide et impera. Das hilft siegen. Er wäre doch gelacht, wenn die römische Weltmacht nicht mit einer Handvoll Christen fertig würde. So sehen wir den Staatsmann, wie er sich am Abend dieses erfolgreichen Arbeitstages genüsslich zur Ruhe legt. Und wir wissen schon, es ist eine trügerische Ruhe. Freue dich nicht zu früh, Herodes Agrippa. Denn wenn auch gleich alle Staatsmänner dieser Welt, alle lebenswichtigen Brücken zwischen Gott und Menschen abreißen könnten. Wenn Gemeinden von ihren Ältesten getrennt würden, wenn Frauen von ihren Männern, Kinder von ihren Eltern getrennt würden, wenn Brücken von Mensch zu Mensch gesprengt würden, so wird es ihnen doch nicht gelingen. Keiner Macht der Welt kann es gelingen, die Brücke einzureißen, die Gott selbst baut. Und davon gibt unser Text ein eindrückliches Zeugnis. Denn während sich Herodes noch ganz auf der Seite der Sieger meint, hat Jesus Christus schon längst den Platz des Unbesiegbaren eingenommen. Jesus Christus, der verachtete Wanderprediger aus dem staubigen Nazareth. Längst hat er den Thron bestiegen und regiert in Ewigkeit zur Rechten Gottes, des Vaters. Ob Herodes davon weiß oder nicht, das ändert gar nichts an der Realität der Auferstehung. Ob wir an Auferstehung glauben oder nicht, das ändert nichts an der Brücke, die Gott für alle Zeiten gebaut hat. Von ihm zu uns. Himmel und Erde, Staatsmänner, Königinnen und Regenten werden zwar kommen und gehen, aber Gottes Brückenschlag bleibt in Ewigkeit. Der steht fest und ohne Wanken. Der Brückenschlag von Gott zu uns in Jesus Christus, unserem Herrn, dem Auferstandenen. Und wo immer Menschen diesem Brückenschlag Gottes vertrauen, wo immer Menschen sein Wort fragend ernst nehmen, aufnehmen in ihr Leben und sei es noch so zaghaft und unsicher, da verändert sich etwas. Vielleicht erst ganz langsam, so wie es dauert, bis auf einer Baustelle Steine herangeschafft worden sind und Material sichergestellt ist. Aber wo Gott selbst der Architekt ist, da entsteht Wunderbares. Da entdecken wir mit der Zeit heilvolle Verbindungen. Gerade dort, wo wir sorgenvoll noch in einen Abgrund schauten. Von solch einer heilvollen Verbindung erzählt unser wunderschöner Predigtext. Da sehen wir ihn noch schlafen, den guten Petrus, mit zwei Ketten gefesselt, zwischen zwei Soldaten. Nicht sehr gemütlich. Aber man beachte, er schläft. Ich weiß von Menschen, denen fällt das Einschlafen schon ganz ohne Ketten und Soldaten schwer. Petrus aber schläft. Lukas, dem Erzähler der Apostelgeschichte, ist es wichtig, uns ganz detailgenau wissen zu lassen, was hier geschieht. Auf der einen Seite diese Kerkersituation. Und auf der anderen Seite, da sehen wir Bauarbeiter, die treuen Handwerker Gottes, die längst beim Brückenbau zugange sind. Denn in der Apostelgeschichte 12, Vers 5, da heißt es schlicht, die Gemeinde aber betete inständig für Petrus zu Gott. Sie haben ihn nicht abgeschrieben. Sie beten für ihn. Sie bauen mit durch ihre Gebete, Stein für Stein. Sie sind am Werk. So entstehen Brücken über Abgründe, liebe Gemeinde. Durch treues, unablässiges Beten, da wo zwei oder drei in Jesu Namen zusammen sind. Und da wo sie mit ihrem Mann, mit ihrer Frau zu Hause die Hände falten und sagen, jetzt haben wir viel geredet, aber eine Lösung haben wir nicht. Komm. Komm, lass uns beten. Da entstehen Brücken über Abgründe. Dieser Abgrund, in den die Jerusalemer Christen schauten, der muss unendlich tief gewesen sein. Und doch beten die Treuen. Sie kommen zusammen. Sie lassen nicht locker. Obwohl Jakobus enthauptet worden ist. Ich finde das eine ganz schmerzhafte Stelle in unserem Predigtext. Jakobus war enthauptet worden. Hatte seine Gemeinde für ihn etwa nicht gebetet? Manchmal blicken wir in die Tiefe und sehen keinen Weg. Wir sehen nur Dunkel und Tod. Und dann verstehen wir Gottes Brückenschlag nicht. Dann hilft es uns auch gar nicht weiter, von denen zu helfen, die durch Gottes Gnade gerettet worden sind. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich, spricht der Herr. Ein ernstes Wort. Ein fast unerträgliches Wort für die, die um Tote trauern. Um die 40 Menschen, die in Genua ins Verderben rasten. Die nicht gnädig bewahrt worden sind. Manchmal blicken wir in eine Tiefe und sind fassungslos. Da ist scheinbar kein Weg. Und wir verstehen Gottes Brückenschlag nicht. Aber vielleicht ahnen wir von ferne, dass ein lieber, zahnloser, harmloser Gott nicht der Gott ist, den Jesus Christus offenbart hat. Nicht der Gott ist, der mit Christus und in Christus am Kreuz ausgehalten hat. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist der Heilige Gott. Denn nur der Heilige vermag, stärker zu sein als all das Unheil, das Tod und Teufel in unserer Welt anrichten. Gott ist heilig, auch für uns unfassbare und nicht hinterfragbare Weise. Die ersten Christen hatten das spätestens mit dem Tod von Ananias und Sapphira verstanden. Gott ist heilig. Und seine Gemeinde ist die Gemeinde der Heiligen. Sie, liebe Brüder und Schwestern, sind diese Heiligen, weil sie getauft sind, weil Gott seine Hand auf sie gelegt hat in ihrer Taufe. Das bekennen wir im Credo. Wir sind heilig, heilig gesprochen durch die Taufe. So hat Gott es ihnen zugesagt. Fürchte dich nicht, du bist mein. Das gilt für immer. Alle Heiligen sind Gottes Eigentum. Und zwar in einer Weise, dass Gott physisch präsent ist, wo es um seine Heiligkeit geht. Deshalb ist auch mit dem Heiligen Geist nicht zu spaßen. Man kann viel Freude haben im Heiligen Geist, aber lästern über den Heiligen Geist, das geht gar nicht. Das verbittet sich Gottes Heiligkeit. Denn Gott selbst ist spürbar dort anwesend, wo Heiliges gefeiert und geglaubt wird. Und selbst wenn es im Kerker ist. Und deshalb kommt plötzlich Leben in unsere Szene. Helles Licht strahlt auf. Und Petrus bekommt einen freundlichen Knuff in die Seite. Mensch, steh auf! Engel führen aus Gefangenschaften heraus in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Am Ende aber ist es auch Petrus selbst, der aufsteht, der sich die Schuhe anzieht, der sich gürtet, der seinen Mantel nimmt und der all das tut, weil der Engel ihm sagt, nun mach schon. Am Ende ist es auch Petrus selbst, der aus dem Kerker tritt, auch wenn er nicht weiß, wie ihm geschieht. Ganz unspektakulär, aber präzise wird hier für ihn der Weg in die Freiheit gebahnt. Und wer liefert für diesen Brückenschlag die Steine? Das rückhaltlose, unablässige Gebet der Gemeinde ist nicht zu unterschätzen. Lukas rückt es ganz in den Fokus, diese treuen Betenden und das rettende Eingreifen durch den Heiligen Gottes. Das geschieht. Und dazu die kleinen Schritte, die Petrus selbst zu seiner Rettung beitragen muss. Dieser Dreiklang steht am Ende. Gebet, das rettende Eingreifen Gottes und Petrus, wie er handelt. Ja, Petrus muss seinen Teil zu seiner Rettung beitragen. Er muss aufstehen, er muss gehorchen, er darf sich nicht faszinieren lassen durch seine Gefangenschaft. Er muss vertrauen und schließlich muss er neu sich orientieren. Denn unsere Geschichte endet mit einer seltsamen Pointe. Petrus steht schließlich vor dem Haus der betenden Gemeinde und klopft. Leute, lasst mich rein, ich bin da. Und keiner hört ihn. Bis endlich eine Magd, Rode, aufmerksam wird. Ja, wer klopft denn da? Unsere Erzählung endet damit, dass die betende Gemeinde dermaßen ins Gebet vertieft ist, dass sie nicht bemerkt hat, Gott hat längst gehandelt. Kommt uns das bekannt vor? Gott hat längst gehandelt, er hat längst einen heilvollen Weg gebaut, über Abgründe hinweg. Aber manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gott hat längst gehandelt, auch für sie. Und dieser Tag will uns herauslocken ans Licht, so wie Petrus herausgelockt wurde. Mensch, steh auf! Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Das ist die Brücke, die nicht mehr einzureißen ist. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Das kann keine Macht der Welt wieder rückgängig machen. Und nun gilt es, sich nicht vom Abgrund faszinieren zu lassen, sondern auf das Evangelium zu schauen und zu vertrauen. Hier finden wir zu Christus, Schritt für Schritt. Christus, sei Lob und Ehre heute und an allen kommenden Tagen. Amen.